Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Was soll die Panikmache? Ist doch alles halb so wild. Ihr übertreibt doch wieder. Diese oder ähnliche Kommentare lese ich immer wieder unter Postings in den letzten Tagen. Und zwar in denen IntensivmedizinerInnen eben sagen, das wird eng bei uns auf der Intensivstation, weil wir eben immer mehr PatientInnen mit Covid-19 versorgen müssen. Dabei geht es überhaupt nicht um Panik schüren, sondern es geht um eine reale Situation, die man ernst nehmen sollte. Und wie die ist, das schildert euch gleich im frischen Podcast vom Update heute am 16. November Matthias Kochanek, der ist Intensivmediziner aus Köln. Es macht auf jeden Fall was mit ihm und seinem Team, das, was gerade passiert.
Abstumpfung ist eine Mischung aus Enttäuschung, Enttäuschung über Punkte wie ungeimpfte Personen, über Querdenker, über Leute, die das negieren, bis hin natürlich auch zu Abstumpfungen bezüglich auch, man fühlt sich teilweise von der Politik sehr alleingelassen in der momentanen Situation.
Außerdem geht es bei uns auch noch um die ISS, habt ihr bestimmt mitbekommen, die musste teilevakuiert werden, die Besatzung raus in angedockte Raumschiffe, weil Russland, das ist mittlerweile klar, einen Satelliten abgeschossen hatte und die Trümmer hätten eben gefährlich werden können. Wir haben darüber gesprochen mit Michael Büker, der ist Astrophysiker und er sagt, naja, einfach mal so eine ISS in eine andere Stellung bringen, um den Trümmerteilen auszuweichen, schwierig.
Die internationale Raumstation selbst ganz aus der Gefahrenzone zu bringen, ist nicht möglich. Im Moment sind die äußeren Module abgeschlossen, also diejenigen, die etwas exponierter sind für vorbeifliegende Teile. Das bedeutet zum Beispiel, dass Matthias Maurer die vergangene Nacht nicht im europäischen Columbus-Modul geschlafen hat, sondern in einem Verbindungsteil weiter im Zentrum der Station. Er hat gut gelaunt zur Bodenstation gefunkt, dass er dort jetzt eben einen Raumanzug umarmen wird, um besser schlafen zu können.
Mehr von Michael in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Kliniken, in denen ist die Lage dramatisch. Beispiel München. Aktuell gibt es dort kein freies Corona-Intensivbett mehr. Oliver Westrick ist Intensivmediziner an der München-Klinik und im ZDF hat er die Lage so beschrieben.
In den nächsten Wochen wird es einfach sehr eng werden. Wir werden sehr, sehr viel Patienten haben. Wir werden sehr, sehr viel, denke ich, auch Tote haben. Es ist zunehmend belastend, weil irgendwie kein Ende in Sicht ist.
Zum Teil müssen Corona-Patienten eben verlegt werden in andere Krankenhäuser, manchmal sogar ins Ausland. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter, die Inzidenzen auch. Wann sind Kliniken überbelastet und welche Pläne existieren, sollte das passieren? Ich konnte darüber sprechen mit Matthias Kochanek, der leitet die Intensivmedizin an der Uniklinik Köln. Herr Kochanek, ich habe mir jetzt gerade noch mal die aktuellen Zahlen angeguckt von der DIVI, also von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin für die Stadt Köln. Und da sehe ich freie Betten 34, Betten belegt 301, Betten gesamt 335. Diese freien Betten, diese Zahl 34, können Sie uns die noch mal ein bisschen einordnen? Wie, in welcher Relation steht das?
Und man muss sich natürlich vorstellen, dass wenn wir jetzt ein kleines Krankenhaus haben, was vielleicht 6 Intensivbetten hat, das meldet ein Bett frei, dann haben wir da schon eine relativ schlechte Kalkulation und dieses Bett ist in der Regel auch relativ rasch wieder belegt. In größeren Häusern, wie zum Beispiel bei uns an der Uniklinik, wir haben ca. 120 Intensivbetten hier, ist natürlich so, dass wir etwas Verschiebemasse haben. Wir können immer mal versuchen, auch Notfälle, die nichts mit Covid zu tun haben, zu versorgen. Das ist ja genauso der Behandlungsauftrag für uns. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir die Betten intelligent und auch so belegen können, dass trotzdem alle versorgt werden können. Wir haben vielleicht hier in Nordrhein-Westfalen ein bisschen mehr Glück als die Kollegen. Ich habe letzte Woche Vorstandssitzungen von unserer Gesellschaft auch gehabt. Die berichteten, dass tatsächlich so, wie der Kollege das auch gerade im ZDF berichtet hat, auch wirklich über chaosähnliche Zustände. Hat ja auch das Wort Bergamo in den Mund genommen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Wir haben auch da Kollegen gehabt, die auch berichtet haben, dass zu vielen anderen Problemen auch das ein Wahnsinnsproblem dazu führt, dass wir Patienten nicht mehr versorgen können. Und das ungeachtet von Covid.
Also Bergamo, die Situation im vorigen Jahr in Bergamo in Italien, wo man eben immer noch die Bilder im Kopf hat, wo einfach Patienten nicht mehr versorgt werden konnten. Okay.
Ja,
schildern Sie uns doch nochmal, Herr Kochanek, wenn es jetzt um diese Anfragen geht und um das Umverlegen, wie groß ist denn eigentlich der organisatorische Aufwand, das wirklich koordiniert zu bekommen? Ich kann mir vorstellen, da hängen unheimlich viele Telefonate an, das frisst Zeit, das frisst wahrscheinlich Nerven und Energie.
Richtig. Ja, also man muss sich das so vorstellen, wir fangen natürlich an, wenn wir jetzt zum Beispiel Patienten bei uns nicht mehr versorgen können, dass sie erstmal natürlich lokal oder mini-regional nachfragen in benachbarte Krankenhäuser. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir halt quasi dann über das IGNRW, also so ein Notfallsystem des Land Nordrhein-Westfalen, was aber auch in grundsätzlich in jedem anderen Bundesland auch etabliert ist, wir darüber sozusagen dann schauen, wo überregional Betten frei sind, die vielleicht eine geringere Belastung haben und versuchen dann dahin Patienten zu verlegen. Das ist der erste Part, die sozusagen ein Bett zu finden. Der zweite Part ist natürlich nicht minder schwer. Wir müssen natürlich auch die entsprechenden Rettungskräfte haben, die den Patienten auch dann dahin bringen. Und man muss sich vorstellen, überregionaler Transport dauert bis zu 4-5 Stunden. Mhm. Also Patient abholen, einpacken, umlagern, die ganzen Sicherungsmaßnahmen, den Patienten wegbringen. Und diese Rettungskräfte sind in der Regel bestehend aus mindestens 3, eher 4 Personen, sind natürlich dann für diese ganze Zeit gebunden. Das ist schon ein sehr großer logistischer Aufwand.
Wie ist denn die Situation jetzt mal auf einer emotionalen Ebene tatsächlich gefragt? Wie ist denn die Situation bei Ihnen auf der Station? Also wir hören das ja immer mal wieder in den letzten Tagen. Die Intensivmediziner, die Pflegerinnen, die Pfleger, die sagen, wir machen das jetzt eigentlich schon seit dem vorigen Jahr. Wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir alle nicht mehr können. Wie gehen Sie damit um als Team?
Ja, das ist, ich glaube, einer der schwierigsten Punkte, weil man verspürt selber als auch im Gespräch mit Kollegen, als auch mit Pflegekräften eine Abstumpfung im emotionalen Bereich.
Ja, was heißt das genau?
Abstumpfung heißt, es ist eine Mischung aus Enttäuschung, Enttäuschung über Punkte wie ungeimpfte Personen, über Querdenker, über Leute, die das negieren, bis hin natürlich auch zu Abstumpfung bezüglich auch, man fühlt sich teilweise von der Politik sehr alleingelassen in der momentanen Situation. Ich habe ein hohes Verständnis für Politiker, das ist nicht immer alles einfach, vieles wissen wir nicht, auch die Politiker nicht und wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Nur das, was jetzt gerade passiert ist, ist offensichtlich gewesen, es ist mehrfach von vielen Kollegen, auch von meinen Kollegen aus unserer Fachgesellschaft immer wieder angemahnt und war auch vor allen Dingen auch mit einer hohen Gefahr versehen, auch in die Öffentlichkeit getragen worden und trotzdem hat man keine Maßnahmen wirklich ergriffen und das momentane Machtvakuum, was jetzt durch die fehlende Bundesregierung auch noch da ist, macht es sicher nicht besser, sondern noch bei Weitem sicher noch schlimmer, weil man keinen Ansprechpartner hat.
Herr Kochanek, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Schilderung, wie Sie die Situation erleben und drücke alle Daumen, dass wir alle, auch Sie natürlich und Ihr Team, gut durch die nächsten Wochen und Monate kommen. Danke fürs
Vielen
Gespräch.
Dank. Ja, Dankeschön. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja. Da bist du gerade drin, 4 Tage und dann musst du auch schon wieder raus aus der ISS, der Internationalen Raumstation, so halb zumindest. Matthias Maurer und seine KollegInnen mussten gestern Vormittag raus aus der Raumstation auf angedockte Raumschiffe, weil es eben gefährlich war. Da war Weltraumschrott unterwegs und man hatte eben Angst, dass es da einen Zusammenprall geben könnte. Die USA haben danach Russland vorgeworfen, durch einen gezielten Abschuss eines Satelliten für den gefährlichen Weltraumschrott verantwortlich zu sein. Und Russland hat eben jetzt auch eingeräumt, ja, das waren wir mit dem Satelliten. Wir wollen mehr darüber wissen und sprechen deshalb drüber mit dem Astrophysiker Michael Büker. Michael, was weiß man denn jetzt über diese Trümmer?
Ja, das russische Militär hat also einen großen alten Spionagesatelliten, ungefähr so groß wie ein Kleinbus, mit einer Antisatellitenrakete abgeschossen. Das ist eine Rakete, die vom Erdboden oder von einem Schiff aus gestartet werden kann und einen solchen Satelliten anpeilt und ihn dann zerstört. Entstanden sind dadurch Tausende von Trümmerteilen und diese haben dann sehr direkt eine Gefahr für die internationale Raumstation dargestellt, weil sich die Umlaufbahn dieser Trümmerteile und die Umlaufbahn der Internationalen Raumstation kreuzen und zwar jetzt auch mehr oder weniger regelmäßig alle 90 Minuten kreuzen. Mhm. Solche Antisatellitenwaffentests hat es vor etwa 15 Jahren zuerst durch China gegeben. Auch damals ist sehr viel Schrott entstanden. Das Ganze wurde international verurteilt. Die USA haben mit einem ähnlichen Test kurz darauf nachgezogen und vor wenigen Jahren Indien. Nun hat also Russland sozusagen nachgezogen und selbst bewiesen, dass es solche wirksamen Antisatellitenwaffen auch besitzt.
Wenn du sagst, das kommt jetzt alles so alle 90 Minuten da eben auch noch mal vorbei. Was heißt das denn jetzt für die Besatzung der ISS? Müssen die dann alle 1,5 Stunden sich irgendwie außer Gefahr bringen oder was heißt das?
Das tun sie im Moment nicht. Das haben sie gestern zweimal, also bei zwei dieser Vorbeiflüge, getan. Laut russischem Militär, das nun ja für diesen Test verantwortlich ist, besteht gar keine Gefahr. Allerdings hört man andererseits zum Beispiel aus dem Umfeld der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, dass das Risiko eines Zusammenstoßes gegenüber dem, was es sonst immer gewesen ist, gerade doppelt so hoch ist. Es war definitiv keine Überreaktion, die Astronautinnen und Astronauten in die angedockten Raumschiffe zu schicken. Konkret sind das zwei Raumschiffe, ein amerikanisches Dragon und ein russisches Soyuz-Raumschiff. Und da war dann sozusagen der Finger am Knopf zum Abdocken und zum Rückflug der Erde. Dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Und jetzt sind immer noch die Operationen auf der Internationalen Raumstation eingeschränkt, Experimente, die nicht stattfinden können und andere Dinge, die verschoben werden müssen.
Könnte denn die ISS selbst auch aus dieser Gefahrenzone manövriert werden? Ginge das?
Im Prinzip kann die Internationale Raumstation manövrieren. Das passiert auch gelegentlich, dass man größeren bekannten Trümmerteilen ausweicht. Das ist in diesem Fall aber kaum praktikabel, denn es handelt sich um ein riesiges Trümmerfeld mit tausenden Teilen, die jetzt aus einer höheren Umlaufbahn, während sie durch die leichte Luftreibung der oberen Erdatmosphäre an Energie verlieren, sozusagen hinunterregnen und den Orbit der Internationalen Raumstation dabei häufiger durchqueren. Das heißt, die Internationale Raumstation selbst ganz aus der Gefahrenzone zu bringen, ist nicht möglich. Im Moment sind die äußeren Module abgeschlossen, also diejenigen, die etwas exponierter sind für vorbeifliegende Teile. Das bedeutet zum Beispiel, dass Matthias Maurer die vergangene Nacht nicht im europäischen Columbus-Modul geschlafen hat, wie das vorgesehen war, sondern in einem Verbindungsteil weiter im Zentrum der Station. Er hat gut gelaunt zur Bodenstation gefunkt, dass er dort jetzt eben einen Raumanzug umarmen wird, um besser schlafen zu können. Es ist nicht klar, wann sich das Ganze normalisieren wird. Ein Außenbordeinsatz wäre beispielsweise in 2 Wochen geplant gewesen, ob der nun stattfinden kann oder auch wann die äußeren Module, das europäische zum Beispiel, das japanische Modul ebenso, wieder freigegeben werden, ist im Moment noch offen.
Michael, woher weiß man denn eigentlich, wie dieser Weltraumschrott da oben eigentlich unterwegs ist? Also gibt es sowas wie, weiß ich nicht, Echtzeitkarten oder so? Also wie so ein Radar bei Fluglotsen, kann man sich das vielleicht so vorstellen?
Das gibt es tatsächlich, aber das funktioniert nur für relativ große Trümmerteile von 5 bis 10 Zentimetern oder mehr. Kleinere Teile, von denen aber zweifellos auch zahllose entstanden sind, können auf diesem Wege nicht verfolgt werden. Und Experten haben auf Twitter die Vermutung geäußert, dass es etwa 5 bis 10 Jahre dauern wird, bis diese Trümmerteile aus dieser einen Kollision komplett aus dem Erdorbit verschwunden sein werden. Das hat mit dem Zyklus der Sonnenflecken auf unserer Sonne zu tun. Alle 12 Jahre hat die Sonne eine besondere starke Aktivität. Und diese vermehrte Strahlung sorgt dafür, dass die obere Erdatmosphäre sich ausdehnt, was eine stärkere Reibung auf Teile im Erdorbit ausübt. Und mindestens ein solcher Sonnenzyklus wird wahrscheinlich vergehen müssen, bis diese Teile dann für sich verschwunden sind.
Da sind ja jetzt auch mehrere Menschen da oben zusammen. Ne? Klar, das ist eine Besatzung. Das sind zum einen ja nicht nur Matthias Maurer, da ist auch ein NASA-Astronaut dabei, 2 russische Kosmonauten. Kannst du uns da noch eine Einschätzung geben? Also nach dem, was da jetzt passiert ist, gibt es da Zoff oder steht einfach so ganz groß dieser Teamgedanke darüber und man arbeitet eben an einer gemeinsamen Sache?
Die für die konkrete Zusammenarbeit auf der Raumstation, da gibt es überhaupt keine Alternative. Und allen, die dort ja gemeinsam ihr Leben riskieren bei dieser Arbeit, ist das auch vollkommen bewusst. Da gibt es keinen Ärger. Und selbst von den Raumfahrtagenturen hier auf der Erde hat es heute deutliche Signale der Deeskalation gegeben. Die NASA hat beispielsweise eine Erklärung herausgegeben, in der ein bemerkenswerter Satz stand. Da hieß es, die Luken zwischen dem russischen und dem amerikanischen Segment der ISS bleiben geöffnet. Das ist technisch auch kaum anders vorstellbar, aber es ist sehr bemerkenswert, dass das auf diese Weise betont wird. Die russische Raumfahrtagentur hat verlauten lassen, man sei sehr besorgt um die Sicherheit dieses beispiellosen, grandiosen Projekts der Internationalen Raumstation. Das klingt alles danach, dass man sich von den Militärs distanziert und dass man weiter sicher zusammenarbeiten und eben nicht das Leben der Astronautinnen und Astronauten gefährdet sehen möchte.
Michael, danke dir fürs Erklären.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Theologie, Jura, Medizin, das sind so Studiengänge, ne? Die gab es, weiß ich nicht, vor 200 bis 300 Jahren schon. Also das sind so die Klassiker aus einer Zeit, wo nur Männer studieren durften. Ja, auch das hat es ja eben mal gegeben. Und dann ging es in so altehrwürdigen Städten wie Marburg oder Heidelberg dann weiter oder los mit dem Studium. Jetzt, heute, im Jahr 2021 sieht das anders aus. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, hat zusammengerechnet, es gibt in Deutschland, Stand jetzt, mehr als 21.000 Studienangebote an Unis und Hochschulen. So viele wie noch nie. Das sind mal zum Vergleich zum Jahr 2016 14% mehr. Also das ist schon eine beeindruckende Zahl. Caro Bredendieck aus unserem Update-Team, warum sind es denn auf einmal so viele Studiengänge?
Das hat mehrere Gründe und deshalb muss man diese hohe Zahl auch ein bisschen bereinigen, sage ich mal. Erstens studieren gerade so viele Menschen wie nie in Deutschland. Fast 3 Millionen Leute waren an deutschen Unis eingeschrieben Anfang des Jahres. Dann ist natürlich irgendwie auch klar, dass bei so einer hohen Nachfrage es auch mehr Angebote geben muss. Der zweite Grund ist, dass in mehreren Bundesländern die Lehramtsstudiengänge von Staatsexamen umgewandelt wurden auf Bachelor und Master, also in den letzten Jahren einfach. Das heißt, dann aus einem Studienangebot wurden dann logischerweise zwei, ne? Sehr einfache Mathematik. Aber trotzdem gibt es auch viele neue Fächer, zum Beispiel im Gesundheits- und Medizinbereich, also Berufe, die früher ein reiner Ausbildungsberuf waren, die kann man jetzt auch studieren, zum Beispiel Hebamme. Kurt Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulforschung, der sagt, dass aber noch ein anderer Trend dazukommt.
Natürlich gibt es auch eine größere Vielfalt an Studienangeboten. Das bedeutet, die Hochschulen versuchen, sich voneinander abzugrenzen und verschiedene Angebote zu machen, insbesondere im Masterstudiengang, dass man also erstmal ein relativ generelles Grundstudium hat im Bachelor und dann im Master verschiedene Richtungen wählen kann, die früher nicht eigene Studiengänge waren, sondern Vertiefungsrichtungen. Und jetzt werden sie eben als eigene Studiengänge angeboten.
Das heißt, man macht dann zum Beispiel den Master nicht mehr in BWL, sondern speziell in Marketing zum Beispiel.
Okay, das ist dann der Trick, verstehe. Wenn ich jetzt an BWL denke, mal an diesen Studienbereich, da gibt es doch gefühlt ohnehin ganz viele neue Studiengänge. Also oft so Management mit irgendwas oder ja irgendwas anderem noch dazu. Alles auf Englisch natürlich, ne?
Klar. Ja, da liegst du gar nicht so falsch mit der Einschätzung. Tatsächlich hat ein Drittel der neuen Studienangebote seit 2020 einen englischen Namen. Management ist da tatsächlich ein häufiges Schlagwort. Aber ein Trend, auch inhaltlich, ist Digitalisierung oder auch Nachhaltigkeit. Du kannst jetzt Sustainable Chemistry zum Beispiel studieren oder auch Sustainable Fashion oder auch Sustainable Urban Development, um jetzt mal drei von diesen fancy klingenden Beispielen zu nennen. Und dann ist in der Studie auch noch aufgefallen, dass es immer mehr Psychologieangebote gibt, halt so Gesundheitspsychologie, Wirtschaftspsychologie, gut, das kennt man jetzt schon länger, aber auch so Dinge wie Ingenieurpsychologie.
Aber bei so Sachen wie Ingenieurspsychologie, checkt denn da noch irgendjemand, was konkret dahinter steckt, also worum es inhaltlich dann geht?
Das habe ich Monika Becker gefragt. Sie arbeitet bei der Hager Unternehmensberatung und betreut da vor allen Dingen Kunden aus den Bereichen IT und Digitalisierung, also zum Beispiel Softwarehersteller. Und sie sagt, sie bekommt von ihren Kunden schon auch als Feedback, dass die sich Lebensläufe von BewerberInnen angucken und bei den Studiengängen dann auch nicht mehr unbedingt so richtig durchsteigen.
Diese Ausdifferenzierung, Spezialisierung ist ja einerseits großartig, weil jede Studierende eine größere Chance hat, etwas zu finden, was wirklich zu ihr passt und was der eigenen Neigung entspricht. Es führt aber auch zu einer hochgradigen Spezialisierung und daneben dann auch mit einer Verschulung im Studienangebot, was auch große Nachteile hat.
Sie hat mir gesagt, wenn sie einen Lebenslauf auf dem Tisch hat und da einen Studienabschluss liest, wovon sie erstmal noch nichts gehört hat, dann weckt das schon ihr Interesse. Das ist ja auch was Positives. Mhm. Aber sie ist halt auch skeptisch, ob das möglicherweise zu speziell sein könnte.
Aber trotzdem erstmal gut natürlich die Aufmerksamkeit von einer Personalberaterin überhaupt zu wecken. Aber dann muss man die natürlich noch überzeugen, dass man kein Fachidiot oder keine Fachidiotin ist. Also es ist alles gar nicht so einfach. Es gibt in Deutschland aktuell so viele Studienangebote wie noch nie. Caro Bredendieck hat euch die Infos dazu zusammengefasst. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Angela Merkel hat sich verpflichtet gefühlt.
Deshalb wird in diesen Tagen intensiv auf allen Ebenen daran gearbeitet, wie wir auch dann Wege schaffen können, mit denen wir weiter diejenigen, die uns geholfen haben, schützen können, unter anderem durch einen zivilen Betrieb des Flughafens in Kabul.
Das hat die geschäftsführende Bundeskanzlerin im August gesagt. Deutschland wolle alles tun, um weitere Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Ist das denn auch passiert? Heute hat die private Initiative Luftbrücke eine Pressekonferenz gegeben und dort unter anderem den Vorwurf geäußert, dass die Bundesregierung sich da nicht genug engagiert hat, dass zu wenig passiert sei. Wir sprechen drüber mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, wie verpflichtet fühlt sich Deutschland denn noch? Also werden weiter Menschen evakuiert aus Afghanistan?
Ja, also Deutschland fühlt sich noch verpflichtet und Menschen werden aus Afghanistan auch noch evakuiert. Und jetzt kommt das große Aber. Es ist ein wirklich langsamer und schwieriger Prozess. Viele tausend Menschen, Ortskräfte der Bundeswehr oder auch Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten, auch teilweise Lehrer, sitzen einfach schlicht und ergreifend noch fest. Journalisten, Journalistinnen betrifft das auch. Die Situation wird zunehmend schwieriger in Kabul, im ganzen Land, auch ökonomisch. Und das ist heute noch mal deutlich geworden, wie groß der Unmut darüber in der Zivilgesellschaft ist, unter anderem bei diesen Akteuren, die sich jetzt bei der Kabul-Luftbrücke zusammengefunden haben. Das ist ein ziemlich breites Spektrum. Einige kommen aus der Seenotrettung, also wo sie geflüchteten Menschen, Flüchtlingen im Mittelmeer helfen. Aber auch Reporter ohne Grenzen waren heute dabei. Die Stiftung der Familienunternehmen, die hat sich mit finanzieller Unterstützung dort eingeklinkt. Oder aber auch christliche Organisationen, die sich um das Schicksal der Christen in Afghanistan sorgen, die sind heute vor die Presse gegangen und die haben zum einen ihre eigene Evakuierung erklärt, aber auch nochmal wirklich ihrem Unmut über die deutsche Bundesregierung Luft gemacht.
Wie viele Menschen sind denn jetzt seit der Machtübernahme der Taliban dann geholt worden nach Deutschland? Welche Zahlen gibt es dazu?
Ja, das hat Christopher Burger, der ist Pressesprecher beim Auswärtigen Amt, der war heute beim Termin dabei, der hat das erklärt. Der hat sich wirklich diese ganze Kaskade an Vorwürfen und Kritik dann auch erstmal anhören müssen und hat dann versucht, da ein bisschen was dagegen zu setzen, hat gesagt, dass die Bundesregierung seit dem Fall Kabuls, da sind ja jetzt ziemlich genau 3 Monate, 8.600 Menschen in Sicherheit gebracht hat. Die Mehrheit davon, 5.300, so das Auswärtige Amt, sind mit der Evakuierung der Luftwaffe gekommen. Wir erinnern uns an die dramatischen Bilder, vor allem aus den letzten Augusttagen. Dann später auf dem Landweg sind 2.500 Visa ausgestellt worden, die dann über die Nachbarstaaten abgewickelt wurden und 700 Leute über Charterflüge, die zum Teil von der Bundesregierung organisiert wurden, zum Teil dann aber auch Charterflüge von befreundeten Staaten waren, wo man Menschen dann einfach hat mitfliegen lassen. Aber man sieht, wie klein die Zahlen sind und wie groß auch diejenigen sind, die in Afghanistan noch auf Hilfe warten.
Anfang Oktober hatten knapp 25.000 Afghanen, Afghaninnen eine Aufnahmegenehmigung für Deutschland. Also davon sind die Zahlen ja weit entfernt. Warum läuft diese Evakuierung so schleppend? Was sagt da das Außenministerium?
Ja, das Außenministerium hat da heute einige Themen angesprochen, auch einige Kritikpunkte geantwortet, konnte jetzt aber nicht alles ausräumen. Ich mache jetzt mal so eine kleine Liste. Nach wie vor gibt es das Problem der Pässe. Also das heißt, viele Menschen, die gerne aus Afghanistan raus wollen, brauchen dafür einen Pass, haben aber keinen. Und vor allem, wenn man aus ländlichen Gebieten kommt, ist es extrem schwierig bis eigentlich unmöglich, an dieses Dokument ranzukommen. Es gab jetzt die Erläuterung vom Auswärtigen Amt, dass da gar nicht Deutschland sozusagen auf der Bremse steht und auf diesen Pässen beharrt, sondern dass es Afghanistan selber ist, die Menschen nur mit Pässen ausreisen lassen will und dass auch die Nachbarstaaten, zum Beispiel Pakistan unter anderem, darauf beharrt, dass die Menschen Pässe haben, wenn sie zu ihnen reinkommen. Und da hat jetzt zumindest der Sprecher des Auswärtigen Amtes gesagt, man ist da in einem Prozess, aber man hat jetzt auch noch nicht die ganze Lösung. Dann ist es unter anderem zäh, weil auf den Evakuierungsflügen genau die Menschen sein müssen, die man vorher abgesprochen habe, unter anderem auch mit den Transitländern, über die diese Flüge teilweise gehen. Das sei nicht in allen Fällen gewährleistet gewesen. Das Auswärtige Amt hat da korruptes Personal am Flughafen Kabul verantwortlich gemacht. Da hätte man jetzt ein sicheres Verfahren erschaffen. Das habe aber einige Wochen gedauert. Und er hat dann aber auch eingeräumt. Und da ist er, glaube ich, auch nicht drum herum gekommen, dass es eine Situation der Überforderung im Auswärtigen Amt in der ganzen Bundesregierung gab, die sich dann ab Mitte August eingestellt hat, weil man nicht darauf vorbereitet war, tausende Menschen und ja nicht nur eigene Staatsbürger, sondern Angehörige von Drittstaaten, das heißt Menschen aus Afghanistan, in einer solch großen Zahl zu evakuieren. Damit habe man schlicht und ergreifend keine Erfahrung gehabt und deshalb seien auch E-Mails nicht beantwortet worden, Telefonate nicht angenommen worden, weil man dieser schieren Masse an Hilferufen auch einfach nicht Herr geworden ist. Mhm.
Also die Initiative Luftbrücke hat ja eben selbst mit Privatchartermaschinen Menschen evakuiert, liegt jetzt auch ganz frisch zurück, war am Wochenende, am Samstag. Wie ist es gelaufen?
Ja, also die Initiative Cabo Luftbrücke, das war auch quasi Dreh- und Angelpunkt der Pressekonferenz heute, hat 148 Personen aus Afghanistan evakuiert. Da sind unter anderem Ortskräfte dabei, da sind zwei afghanische Fluglotsen dabei, die zu einer Gruppe von 10 afghanischen Fluglotsen gehören, die für die Bundeswehr gearbeitet hatten, die jetzt festsaßen, wo einige von ihnen die Bundesregierung sogar verklagt hatten, um rauszukommen. Menschenrechtsaktivisten, Aktivisten und eine deutsche Familie. Es ist so abgelaufen, dass die Evakuierung am Samstagmorgen mit einem spendenfinanzierten Flug der Linie Cam Air am Flughafen Kabul losgeflogen ist, dann nach Islamabad. Und dort in Islamabad durchlaufen die geretteten Afghanen jetzt den Visumsprozess für Deutschland. Das war sozusagen der erste private Charterflug. Und man hat gesagt, ja, wir kriegen es von zivilgesellschaftlicher Seite hin. Das soll jetzt ein Vorbild sein, auch für die Bundesregierung, die das bislang mit einem eigenen Charterflug auch nur einmal hingekriegt hat, geschafft hat bislang. Und grundsätzlich ist die Forderung der Initiative Cabo Luftbrücke, dass die Evakuierungen schneller gehen und dass auch zum Beispiel Visumsverfahren unbürokratischer durchgeführt werden, um halt mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, schneller aus Afghanistan rauszukommen.
Nadine, dann danke ich dir sehr fürs Zusammenfassen und fürs Gespräch. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist nach wie vor eine seltsame Vorstellung. Wir trinken Glühwein oder Punsch oder irgendwas anderes, was heiß ist, und gucken dabei Fußball-WM in Katar. In einem Jahr ist es soweit. Mitten in unserem Winter stehen die Spieler dann in vollklimatisierten Stadien und kicken bei 50 Grad Außentemperatur um den Sieg. Und da war auch was mit Menschenrechten, ne? Ja. Aber hallo, beim Bau der Stadien sollen zwischen 2011 und 2020 laut Guardian fast 6000 Menschen ums Leben gekommen sein, viele von ihnen Wanderarbeiter. Und laut einem aktuellen Bericht von Amnesty International ist die Situation nicht besser geworden. Die Forderung, die WM in Katar zu boykottieren, die wird aktuell wieder lauter. Kann man bei dieser WM wirklich nur Fan sein? Matthias von Lieben. Auf der Suche nach Antworten.
Fußball begeistert? Ja, das bin ich wirklich. Zusammen WM-Spiele schauen? Mega. Aber Menschenrechtsverletzungen verurteile ich halt auch total. Und bei der WM in Katar kommt beides zusammen. Da frage ich mich trotz Begeisterung schon, ob ich die WM in einem Jahr boykottieren soll. Und ihr?
Tendenz geht auf jeden Fall dahin, sage ich mal. Mein Mitbewohner ist eben Fußballfan, wirklich krasser Fußballfan. Wir haben schon öfter darüber diskutiert und er hat gesagt, er wird sich kein einziges WM-Spiel anschauen.
Also wie eben schon erwähnt, werde ich wahrscheinlich selber vor Ort sein und mir als Fan das Ganze ansehen. Vermutlich sollte man sich das ganze Konstrukt viel, viel mehr hinterfragen, aber man ist halt immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen Fan sein und alles hinterfragen, sage ich mal.
Also ich werde es mir auf jeden Fall nicht anschauen und das finde ich sehr schade, weil ich eigentlich immer jemand war, der die Fußball-WM übertrieben gefeiert hat.
Also ich schaue es schon sehr gern und ich feiere das schon auch immer und das macht schon immer noch so ein Gemeinschaftsgefühl, aber die Gemeinschaft sollte man halt nicht so fühlen, wenn es anderen dadurch so schlecht geht. Also wahrscheinlich würde ich es boykottieren.
Ja, das ist erstmal ein klassisches moralisches Dilemma. Man hat zwei Wünsche, die man nicht gleichzeitig erfüllen kann.
Das ist Philipp Hübel, Philosoph und Gastprofessor für Kulturwissenschaften an der Universität der Künste Berlin.
Und es ist sehr wichtig, dass man sich die Frage stellt, weil wir an dieser moralischen Kurzsichtigkeit leiden. Wir wollen schöne Sachen erleben, reisen, Fußball schauen und machen das oft auf Kosten von Leuten, die darunter leiden, ohne es uns klar zu machen. Und sobald man sich es klar macht, ist man in diesem Problem.
Na toll. Und ich bin offenbar gerade mittendrin. Und das schon ein Jahr vor der Auftaktpartie. Eigentlich bilde ich mir ja ein, dass ich eine recht klare Haltung habe. Man muss für seine Werte und Überzeugungen immer und überall einstehen. Und das hieße dann eben auch, keine Ausnahme für eine WM in Katar zu machen, wo fast rechtslose Gastarbeiter auf den WM-Baustellen unter schlimmen Arbeitsbedingungen schuften und viele von ihnen dabei sogar schon gestorben sind. Andererseits, wenn mich ein Kumpel nächstes Jahr zu einem gemeinsamen Fußball-WM-Abend einlädt, und ich dann der Einzige bin, der aus moralischen Gründen absagt, würde ich mich natürlich total ausgrenzen.
Genau, dann sind Sie der Spielverderber und die Kosten für Sie sind extrem hoch und es findet trotzdem statt. Also ist der Effekt bei diesem individuellen Verzicht immer nur dann interessant, wenn viele Leute davon angesteckt werden und die Symbolwirkung oder die aktionistische, aktivistische Wirkung besonders stark ist.
Also stellt sich ja ganz generell die Frage, soll das wirklich was bringen, wenn ich als Individuum eine Fußball-WM boykottiere? Oder anders ausgedrückt:
Nur weil ich jetzt nicht hinfahre, heißt es ja nicht, dass Millionen andere nicht hinfahren.
Genau, das ist der paradoxe Effekt, den wir in ganz vielen moralischen Entscheidungen haben, beim Klimawandel, beim Konsum, bei dem Ressourcenverbrauch, egal wo. Jeder Einzelne weiß, es wäre besser, weniger Ressourcen zu verbrauchen und keine Länder zu unterstützen, die massiv Menschenrechte verletzen. Da aber der Effekt sich nur einstellt, wenn ganz viele mitmachen und jeder glaubt, dass der andere wahrscheinlich nicht genauso denkt, gibt es diesen paradoxen Effekt. Das ist eigentlich ein spieltheoretisches Problem, dass am Ende nur wenige motiviert sind.
Klar, sagt Hübel, moralisch richtig wäre ein Boykott in jedem Fall. Nur der Effekt, der sei leider sehr minimal, denn die WM wird trotzdem stattfinden.
Und deshalb glaube ich, dass es grundsätzlich bei diesem Problem so ist, dass man es sofort institutionalisieren muss. Man darf nicht individuell sagen, du musst auf Konsum verzichten und du darfst das Spiel nicht sehen, sondern man muss sofort auf die nächste Ebene gehen der Institutionen, weil da ein viel, viel stärkerer Hebel anzusetzen ist. Also genau das, was Amnesty macht als Institution, wiederum den Fußballverband oder die Staaten, die da teilnehmen, unter Druck zu setzen, weil die eine viel größere Verantwortung, einen größeren Hebel haben. Und dann kann das auch funktionieren.
Aber Moment mal. Der Philosoph Immanuel Kant hat ja schon gesagt, dass wir unser moralisches Handeln immer an universellen Prinzipien ausrichten sollten. Also auf die ganze Welt ausweiten. Ist das so hoffnungslos?
Ich persönlich bin eigentlich eher der Meinung, dass man, wenn man Teil der Gesellschaft ist, versucht, diese Gesellschaft besser zu machen. Also nicht einfach hinzustellen, so ja, es juckt mich nicht, ist mir egal, sondern schon wirklich klar und deutlich mit der kleinen Stimme, die man halt als Mensch hat, dass man die halt zumindest versucht, für Gutes zu benutzen und halt auch klare Zeichen setzt.
Das ist eben die Frage. Es ist aber genauso zum Beispiel bei der Wahl. So, wie viel zählt meine Stimme im Vergleich zu allen? Aber ja, auf jeden Fall. Jeder Zuschauer weniger ist ein Zuschauer weniger und sag mal, wenn sich wirklich genug dafür entscheiden, könnte was passieren.
Und wer weiß, wenn ich in einem Jahr noch so von einem Boykott überzeugen kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.